Also ich möchte noch einmal betonen, dass Menschen, die wirklich Befreiung wollen und befreit werden wollen, einen persönlichen Kontakt haben müssen zu Jesus. Ich habe also immer Probleme im Befreiungsdienst, wenn ich es mit Weltmenschen zu tun habe oder wo die Eigenständigkeit, dass die Eigentum Jesu sind, nicht geklärt ist. Das ist einfach deshalb eine gefährliche Sache, weil im Prinzip mache ich keinen Befreiungsdienst an solchen Menschen, wo nicht ganz klar ist, es ist ein Kind Gottes, weil treibt den Dämon aus, der kommt wieder rein. Ist ganz klar. Und dann wird es schlimmer wie vorher. Also, und wenn sich während des Befreiungsdienstes jemand bekehrt, oder ich kann ihn eben im Zuge eines Befreiungsdienstes dann zu Jesus führen und er übergibt sein Leben Jesus, dann habe ich eigentlich eine ganz andere Voraussetzung. Aber so ein ähnliches Zeugnis kommt heute auch noch. Also was diese Richtung also angeht. Und was auch wichtig ist, man muss die Gewissheit haben, Buße getan zu haben. Die meisten, die Befreiungsdienste scheitern meistens an Christen, die nicht wirklich Buße tun. Die kein bußfertiges Herz haben oder einfach gewisse Dinge nicht einsehen wollen, gewisse Sünden in ihrem Leben, gewisse Fehler in ihrem Leben, dann scheitert eigentlich der Befreiungsdienst. Oder Menschen, die ein Herz haben voll Bitterkeit, voll Neid, die anderen nicht vergeben können. Das sind eigentlich solche Hinderungsgründe im Befreiungsdienst. Also wer befreit werden will, muss auch versöhnt sein. Wenn da also Bitterkeit da ist, kann ich den Befreiungsdienst sofort abbrechen. Es hat keinen Wert. Prinzipiell nicht. Weil dann hat der Feind das Recht, denjenigen zu plagen und zu knechten. Aber da komme ich dann später noch drauf. Aber jeder, der diese Voraussetzungen hat und der seinen Blick auf Jesus richtet und der sich nach Jesus sehnt, für den gilt Joel 3, Vers 5. Jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, wird errettet werden. Das ist eine feste Zusage. Markus 16, 17. In meinem Namen werdet ihr Dämonen austreiben. Befreiung muss nicht immer so gleich erfolgen. Ich habe also erlebt, dass Befreiung sofort stattfindet, dass der Dämon rausgeht, die Sache ist erledigt. Aber ihr habt jetzt in der einen Geschichte vorhin gehört, letztes Jahr, es ging 6 Wochen. Ich habe Befreiungsdienste erlebt, wo Menschen befreit worden sind. Und dann 3 Monate später war der nächste Befreiungsdienst dran. Da kam noch mal was nach. Oder manche Dinge macht Jesus nicht auf einmal. Manches macht er in Etappen. Und dann waren wieder 2, 3 Monate Ruhe. Dann setzte der Befreiungsdienst wieder ein. Und so habe ich manchmal Menschen begleitet über ein Jahr oder länger, die dann immer sporadisch, immer Stück für Stück mehr befreit worden sind. Aber die Befreiung hat ja dann auch wieder darin ihren Grund, als sie das dann erlebt haben, wollten sie nur noch Jesus. Und sie gaben sich Jesus hin und sie wollten immer frei werden. Und es war dann letztlich immer dieser ausschlaggebende Punkt, dass dann eben eine Befreiung nach der anderen erfolgt ist. Also das ist immer unterschiedlich. Es gibt keine Schablonen. Aber es ist einfach wichtig, dass man das dann auch weiß. Dass man weiß, habe ich einen Befreiungsdienst erlebt, ich bin frei geworden, ich fühle auch, dass ich frei geworden bin. Dieses und jenes ist von mir gegangen. Man freut sich darüber, aber dann merkt man dann vielleicht nach ein paar Monaten, aber ich habe ja eigentlich noch was anderes. Ich habe da noch eine Belastung, ich habe dort noch eine Belastung. Und dann geht eben der Befreiungsdienst auf diesem oder jenem Gebiet weiter. Die Hauptwaffe Satans, die er gegen uns hat, um uns zu knechten mit Dämonen, ist die Schuld. Die Dämonen berufen sich oft darauf, im Befreiungsdienst habe ich das also immer erlebt, ich bin da, weil dieses oder jenes ist. Und darauf stützt eigentlich Satan seinen Rechtsanspruch, den er angeblich hat. Aber im Befreiungsdienst ist es einfach wichtig, dass wir von dem Wort Gottes ausgehen, was im Kolosser 2, Vers 14 bis 15 heißt. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, der in Satzungen bestand und der gegen uns war und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Er hat den Schuldschein zerrissen. Das ist das Ausschlaggebende beim Befreiungsdienst. Wir sind gerechtfertigt durch das Blut Jesu Christi. Wir sind gerechtfertigt durch das, was Jesus für uns am Kreuz von Golgatha getan hat. Und Offenbarung 12, Vers 11, sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Ich habe immer wieder erlebt, wenn Dämonen mich konfrontieren und sie sprechen aus Menschen und sie bestehen auf ihr Recht. Ich habe das Recht, da zu sein, weil dieses oder jenes in dem Leben des Menschen ist. Aber wenn ich sie mit dem Kreuz von Golgatha konfrontiere, wenn ich sage, die Schuld, der Schuldschein ist zerrissen, du hast kein Recht mehr, Christus hat alles bezahlt. Das Blut des Lammes hat alles bezahlt. Und dieses Blut des Lammes, das kommt jetzt über dich. Und an dem Blut des Lammes, da wirst du scheitern. Denn das Blut des Lammes hat dich besiegt. Dann akzeptieren sie das. Sie müssen es akzeptieren, weil sie kein Recht mehr haben. Solange Schuld in deinem Leben ist, haben sie das Recht. Da kannst du Befreiungsdienst machen, was du willst. Sie haben das Recht, dich zu plagen, zu knechten, dich krank zu machen, dich zu quälen. Wir werden dann auch später auf dieses Thema kommen. Aber wenn du dein Leben mit Gott bereinigt hast und soweit dir alles bekannt ist, dass du jetzt nicht sündigst, dass du jetzt keine dir bekannte Sünde hast, die du duldest und die du willst in deinem Leben, dann hast du die besten Voraussetzungen für einen Befreiungsdienst. Die Haupthindernisse eben sind fehlende Buße und Unversöhnlichkeit im Herzen. Das kann man also immer wieder feststellen. Durch Unbußfertigkeit und durch Unversöhnlichkeit gebe ich gerade den Dämonen das Recht, in mir zu sein und in mir zu wohnen. Und wenn ich jetzt so von meinem Leben ausgehe, zum Beispiel, Gott, ich habe also festgestellt, dass der Herr oft gerade Menschen nimmt, die selber in diesem Schlamassel drin waren. Nachdem ich ja von Satanisten abstamme und weiß, was es heißt, eben mit Dämonen voll zu sein und eben befreit worden bin, kann ich mit den Menschen mitfühlen. Ich weiß, was da drin steht. Ich weiß, wie diese Leute empfinden, wie sie sich fühlen, wenn sie unfrei sind, wenn sie zwanghaft sind, wenn sie gebunden sind, wenn sie gezwungen sind, Dinge zu tun und sie eigentlich nach was anderem sehnen, aber nicht anders können, weil diese Dinge da sind. Ich kann da mitempfinden. Ich kann da mitfühlen, denn ich war da selber drin. Ich kann das verstehen und habe also damit zu diesen Leuten dann auch in der Seelsorge eine ganz andere Beziehung dazu. Die grundlegende Aufforderung zum Befreiungsdienst ist in Markus 16, Vers 17. Diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Das ist im Prinzip die Grundlage des Befreiungsdienstes. Das hat Jesus gesagt. Jesus fordert eigentlich nur den Glauben. Er fordert eigentlich nur den schlichten Glauben an seinen Namen und an sein Wort. Ich habe immer wieder festgestellt, wenn ich mich auf das Wort stelle beim Befreiungsdienst, wenn ich dieses Wort Gottes proklamiere und dieses Wort Gottes zitiere, haben die Dämonen keine Chance. Sie scheitern am Blut Jesu und am Worte Gottes. Und viele Probleme beginnen eigentlich in der Kindheit. Das ist eigentlich meine Erfahrung. Kinder sind ungeschützt, sie sind hilflos. Und da kommt oft dann bereits schon der Geist der Ablehnung, der Geist des Todes und so weiter. Oder jetzt, wenn Leute aus dem okkulten Bereich kommen, wie ich, durch die Vorfahren vorbelastet, dann bist du schon als Kind im Mutterleibe mit Dämonen voll. Du bist schon dämonisiert. Und wenn dann noch zum Beispiel, wie es bei meiner Mutter noch eine Abtreibung beabsichtigt, dann kommt zu der Belastung der Vorfahren durch den Okkultismus, dann kommt der Geist des Todes, dann will die Mutter vielleicht das Kind abtreiben, dann kommt der Geist der Ablehnung in das Leben des Kindes, dann kommt dieses Kind auf der Welt und fühlt sich abgelehnt. ist schon vorprogrammiert, ist schon da. Und wenn dann dieser Mensch später Christ wird, dann ist er natürlich mit diesen Dingen belastet. Es gibt viele Christen, die sind belastet mit Ablehnung. Sie sind belastet mit Tod, mit dem Geist des Todes, eben weil es von daher kommt. Und dann nützt es nichts, wenn ich meine Hand hebe und sage, ich nehme jetzt Jesus an. Diese Menschen müssen einfach befreit werden. Und ich stelle das immer wieder fest in der Seelsorge, wenn ich dann mit den Menschen zurückgehe, wie war es denn? Wie waren deine Eltern? Wie war denn deine Kindheit? Warst du gewollt? Warst du nicht gewollt? Wie bist du aufgewachsen? Was weißt du von deinen Urgroßeltern? Und dann kommen die Sachen raus. Dann kommt das erst einmal alles ans Tageslicht. Und dann kann man das erst einmal aufarbeiten. Aber wenn ich diese Dinge nicht mache, ich hebe meine Hand, ich bekehre mich zu Jesus, alles solches, alles easy. Und jetzt bin ich gerettet und jetzt bin ich in der Gemeinde und jetzt kann mir nichts mehr passieren. Und ich hänge, und der ganze Schlamassel, der ist alles noch dort, der hängt alles an mir an. Weil ich habe mich niemals gelöst vom Feind, niemals gelöst von seinen Anrechten. Ich habe mich niemals freisetzen lassen davon. Ja. Das Ganze hängt an mir und es ist einfach äußerst wichtig, dass diese Dinge einfach aufgearbeitet werden. Und wenn du dauerhafte und ganz hartnäckige Probleme hast mit solchen Geistern, dann kannst du in der Regel auf eine okkulte Wurzel schließen, die bei deinen Vorfahren liegt, die auf Götzendienst und falsche Religiosität beruft und so weiter, wie auf Zauberei, Hexerei und all diese Sachen. Und dann muss man einfach diese Dinge auch massiv angehen, sonst wird man nicht frei, sonst hat man diesen ganzen Rucksack ständig auf dem Rücken und ist ständig als Christ gedrückt durchs Leben. Und ja, das nächste Thema ist Angst. Angst, wer kennt keine Angst von uns? Jeder kennt Angst. Jeder ist in Situationen, wo er mit Angst konfrontiert wird. Aber Angst muss jetzt in erster Linie noch nicht einmal dämonische Ursache haben. Es gibt auch eine, ist klar, wenn ich weiß, da ist ein Feuer, dann ist es eine berechtigte Angst, wenn ich sage, da darf ich nicht meine Hand nicht halten. Sonst passiert das und das. Das ist die natürliche oder die normale Angst. Es gibt aber auch eine Angst, die auf Dämonen zurückgeht. Zum Beispiel David. David war ein Mann Gottes. Er lebte sein Leben mit Gott und er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber David war ein Mensch voller Ängste, voller Probleme. Und im Psalm 34,5 sagte er zum Beispiel, ich suchte den Herrn und er antwortete mir. Und aus allen meinen Ängsten rettete mich der Herr. Ängste. David wusste Bescheid. David kannte Ängste. Ängste sind eine Realität und oftmals eine qualvolle Realität in dem Leben der Christen. Und Paulus, unser Apostel der Nationen, der kannte auch die Angst. Als Paulus in Mazedonien war, er schreibt in 2. Korinther 7, Vers 5, denn als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern in allem waren wir bedrängt, von außen Kämpfe und von innen Ängste. Also Paulus wusste ganz genau, was Angst ist. Er hatte auch mit der Angst zu kämpfen. Derek Prince, der über 30 Jahre lang Dämonen ausgetrieben hat, der sagt, er wurde von einem Geist der Angst geplagt und er hat ihn dann selber aus sich rausgetrieben. Er ist ja autorisiert dafür. Jeder ist autorisiert. Wenn er merkt, in meinem Leben ist ein Dämon am Werk, der mich belästigt, so dann habe ich die Autorität. Ich habe die Autorität über meinem Leben, diesem Dämon zu gebieten, auszufahren. Und als dieser Dämon ausgefahren ist, verwandelte er ihre Steppen und dann kommt er immer wieder zurück. Und dann musste Derek Prince lernen, wie komme ich mit einem Dämon klar, den ich ausgetrieben habe, und er wieder zurückkommt. Und da schreibt er Folgendes: Im Laufe der Zeit lernte ich mit diesem speziellen Angriff Angst umzugehen. Wenn ich heute die bekannten Angstsymptome an mir spüre, zitiere ich 2. Timotheus 1, Vers 7 und beziehe diese Worte auf mich persönlich. Denn Gott hat mir nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern einen Geist der Liebe und der Zucht. Anschließend trete ich dem Geist der Angst entgegen und behalte den Sieg. Der Geist der Angst kann mich von außen attackieren, aber nicht in mich eindringen. Auch Derek Prince musste lernen, wie gehe ich mit Dämonen um. und zwar mit Dämonen, die in meinem Leben sind, die sich in meinem Leben auswirken wollen. Und er hat da viel Seelsorge gemacht und Befreiungsdienst gemacht. Ja, der Geist der Angst. Viele Christen haben mit dem Geist der Angst zu kämpfen. Ich hatte einmal ein sehr dramatisches Erleben mit einem Geist der Angst. Wenn wir schon den schönen Namen Eva haben, bleiben wir mal bei dem Namen Eva. Wenn ich so das Leben von der Eva betrachte, von der Jugend auf, bis sie erwachsen wurde, sie war eigentlich immer schon so ein ängstliches Mädchen gewesen. Sie hatte eine schwere Kindheit hinter sich, war ziemlich geplagt auch und hat sich nie so richtig getraut. Und dann kam einfach mal folgende Situation: An ihrer Arbeitsstelle fing Mobbing an. Und durch dieses Mobbing kam natürlich die Angst, die in ihr schon immer irgendwie vorhanden war, ziemlich stark zum Vorschein. Und dann kam es einfach zum Seelsorgegespräch. Und ich habe das, wir haben das eigentlich dann beide ganz gut analysiert. Du wirst von einem Geist der Angst geplagt. Da habe ich gesagt, da gibt es halt nur jetzt eines. Wir schmeißen den raus, so wie es Jesus gemacht hat. Wir haben gebetet, ich habe den Geist der Angst gebunden, er wurde ausgetrieben und man hat ihr wirklich angesehen, ja, sie ist so richtig glücklich und sie freut sich. Aber es hat nicht lange angehalten, vielleicht ein paar Wochen. Dann kam wieder eine Situation am Arbeitsplatz, wieder durch Mobbing. Sie machte die Türe wieder auf, der Geist der Angst kam wieder rein, dann haben wir das gleiche Problem. Also, dasselbe noch einmal. Gut. Alles war wieder in Ordnung. Eva strahlte. Arbeitsplatz, Mobbing, Türe auf, da ist wieder drin. Akt Nummer 3. Wieder Seelsorge, wieder Befreiungsdienst. Beim sechsten Mal hat es mir irgendwann gereicht. Oder war es sogar schon das siebte Mal? Ich sage euch das, um das euch einfach mal zu veranschaulichen, wie praktisch und wie einfach dann sowas vonstatten geht. Und beim siebten Mal oder beim sechsten Mal war es, habe ich gesagt, also jetzt langsam reicht es. Jetzt verliere ich langsam irgendwie die Geduld, weil so geht es nicht mehr. Und dann sind wir intensiv ins Gebet gegangen und haben wirklich das Wort Gottes ausgeschöpft. Wie man so schön sagt, dann hat man alle Register gezogen, die mir zur Verfügung steht, an Proklamation, an Wort Gottes. Und also wirklich alles hergeholt, was also möglich war. Und dann hat sich Folgendes ereignet. Die Eva an diesem Tag nichts gegessen hatte, erbrach sie. Ich habe schon gemerkt, oha, jetzt kommt es dann ganz massiv. Dann habe ich also eine Schüssel geholt und sie hat erbrochen. Aber ich habe genau gesehen, was da geschehen ist. Das ist nicht normal. Was sie gebrochen hat, ist nichts Menschliches. Es war wirklich dämonisches Erbrechen. Da waren solche Knorpel dabei, ganz dicke Hämmer. Da habe ich gedacht, sowas habe ich mein Leben lang noch nicht gesehen. Ich habe dich dann auf der Toilette entsorgt. Aber sie war frei. Und als dann das nächste Mobbing kam, konnte sie stehen. Sie ließ den Geist der Angst nicht mehr an sich heran. Und der Geist der Angst hatte keinen Zutritt mehr zu Eva. Ich war damals dann auch so schockiert, weil in der Art und Weise habe ich das eigentlich noch nicht erlebt, dass ich langsam gesagt habe, Herr, was ich so erlebe, also irgendwie verstehe ich jetzt langsam die Welt nicht mehr. In der Gemeinde erlebt sowas überhaupt niemand und sagen tut dir sowas auch niemand und lehren und predigen tut dir sowas auch niemand. Bin ich überhaupt nur auf dem richtigen Weg? Ist das eigentlich alles nur normal, was ich da erlebe? Aber Gott ist dann immer so gnädig, ein paar Wochen später kriege ich dann meistens irgendwie die Antwort und dann höre ich eine Predigt von Derek Prinz, der genau meine Situation geschildert hat. Er war in Mexiko unterwegs, diente, machte den Dienst an einer Frau und die hat ebenfalls solche Sachen erbrochen. Also wie wenn Gott sagen würde, Klaus, ist völlig normal, was du erlebst. Ist völlig normal. Also bei Gott ist das völlig normal. Also mit, auch wenn wir manchmal denken, was ist jetzt los? Aber Gott kennt diese Dinge. Also so kann ein Befreiungsdienst auch laufen. Also wir sind wieder beim Thema befreit werden, befreit bleiben. Ja, der Dämon ist gleich rausgeschmissen. Aber bleibe ich dann frei? Mache ich wieder eine Türe auf? Lasse ich den wieder rein? Oder gebe ich ihm Anlass, reinzukommen? Durch Unbußfertigkeit oder durch Behalten von Sünden und so weiter. Das ist dann immer wieder dieses Thema. Dann kommen wir auch zu dem Punkt, wie finden Dämonen Einlass? Einlass, möchte ich als erstes mal sagen, ist der Okkultismus da. Okkultismus oder falsche Religionen in der Familiengeschichte. Du kannst davon ausgehen, wenn Okkultismus da gewesen ist, dann geht es zurück bis zum dritten und vierten Glied. Dann hast du ein Problem und spätestens dann, wenn du dich bekehrst zu Jesus, bekommst du ein Problem mit dem Okkultismus in deiner Familie. Oder andere negative, vorgeburtliche Einflüsse, wie wir schon erwähnt haben, wenn Mutter abtreiben will oder das Kind im Mutterleibe praktisch ablehnt und so weiter. Das sind dann Dinge, wo Dämonen Einlass finden. Der Prinz hat einmal folgende Story erzählt. Er war viele Jahre mit seiner Frau verheiratet, als dann irgendwann mal feststellte, dass seine Frau immer Angst hatte, wenn sie in einen Aufzug hineinging. Und dann hat er eben nachgeforscht, ja, seit wann hast du denn das? Seit wann hast du Angst, Aufzug zu fahren, weil er immer gemerkt hat, die steigt immer Treppen hoch. Ja gut, und dann ist er zurückgegangen zu einem Zeitpunkt, wo sie 5 Jahre alt war. Und da haben sie eben als Kinder gespielt und Verstecken gespielt. Und da war so ein Schrank im Korridor gestanden und da hat sie sich in diesem Schrank versteckt, aber die Türe ging dann immer auf. Und dann hat sie Todesangst bekommen als kleines Kind. Und genau solche Traumas, wenn das Kinder leben, da setzen sich die Dämonen fest. Solche einschneidenden Erlebnisse bieten diese Einfallstore für Dämonen. Da muss man also auch besonders achten, also wenn man Kinder hat, dass sie nicht in solche Traumatas fallen. Man nennt es dann auch emotionaler Schock oder anhaltend emotionaler Druck. Da kommen also Dämonen. Das sind also Türen und Tore, wo Dämonen in das Leben von Menschen hineinkommen. Oder aber sündhafte Taten und Gewohnheiten. Ja, ist doch ganz klar, wenn ich Pornografie anschaue, dann kommt halt der Geist der Pornografie. Dann kommt halt der Geist der Unreinheit. Wenn ich diese Dinge tue, wenn ich diese Dinge pflege, dann kommen auch die Dämonen, die damit in Verbindung stehen. Dann habe ich sie einfach. Das sind Türen und Tore, die ich also aufmachen kann. Ich möchte jetzt einige Sachen da noch rausziehen, zum Beispiel Okkultismus oder falsche Religionen in der Familiengeschichte. Wir gehen zurück auf 2. Mose 20, 3 bis 5. Wenn das jemand aufschreiben will. Da warnt der Herr vor den verheerenden Konsequenzen von Götzendienst und falschen Religionen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser oder unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen. Gott warnt also die Menschen vor Götzendienst, vor jeder Art und vor jeder Form von Götzendienst, vor Zuwendung zu falschen Göttern. Ich habe auch schon in der Seelsorge Leute gehabt, die anderen Göttern gedient haben, die Opfer dargebracht haben anderen Göttern, die ihr Leben nach anderen Göttern ausgerichtet haben und andere Götter angebetet haben. Und dann ist es, wenn solche Menschen sich bekehren, meistens mit einem schweren Kampf verbunden. Weil die Ansprüche der Mächte der Finsternis einfach ganz andere Ansprüche noch sind. Ja, und dritte und vierte Generation, wenn die Bibel sagt, gut, die Eltern sind zwei Personen, die Großeltern sind vier Personen, die Urgroßeltern sind acht Personen und die Ururgroßeltern sind 16 Personen. Wenn du also diese Personen zusammenzählst, dann hast du 30 Personen. Du bist also von 30 Menschen, die vor dir gelebt haben, vorbelastet. Wer gibt dir die Garantie, dass kein einziger dieser 30 Menschen jemals im Okkultismus war? Und meistens wissen wir vielleicht noch was von den Urgroßeltern, aber bei den Ururgroßeltern hört es meistens auf. Und dann ist es einfach so, dann brauchen wir in der Seelsorge die Offenbarung des Heiligen Geistes. Wenn wir also in diese Bereiche dann hineinkommen, dann geht es nicht mehr ohne Prophetie, ohne den Geist der Prophetie, ohne den Geist der Offenbarung. Ich habe euch ja das letzte Mal erzählt von meinem Leben. Ich war lang bekehrt. Ja, wunderbare Sachen mit Jesus erlebt. Krankenheilungen, ganz spontane Sachen, Zeichen und Wunder und wunderbare Sachen haben wir erlebt in unserem Leben. Und dennoch habe ich immer das Gespür gehabt, Klaus, irgendwas ist da da. Irgendwas ist da da. Ich habe immer gemerkt, im Geistlichen, ich stoße an irgendeine Grenze. Ich will näher zu Jesus, aber irgendwas ist da da. Ich weiß es nicht, was es ist. Und dann war ich selber einmal in der Seelsorge. Und da waren zwei Propheten da. Und ich habe euch das erzählt, wo Satan mich damals, kurz nachdem ich gläubig war, bei mir im Zimmer war, das letzte Mal. Aber in Realität, nicht also in einer Vision oder im Traum, sondern Wirklichkeit und wo mich zu Tode wirken wollte. Und ich war fast tot, ich hatte keine Luft, nichts mehr, war schon am Ersticken. Es war das letzte Schnaufen, wo ich noch gehabt habe. Und da habe ich bloß noch im Geiste Jesus gerufen. Und dann war der Spuk zu Ende. Und solche Sachen, die deuten dann auch meistens auf Okkultismus in der Familie hin. Und dann wurde eben, dann ging der Geist Gottes zurück, aber mehr als vier Generationen, viel weiter zurück. Und dann kam das raus, dass ich von Satanisten abstamme, dass ich verflucht war, dass ich Satan gehöre, dass ich ein Eigentum Satans war. Und dann, als ich mich davon lossagen konnte, weil ich es jetzt wusste und mich davon abschneiden konnte und darüber Buße tat, Buße ist wieder das Wichtige, um frei zu bleiben, ja, und auch um frei zu werden, Buße tat, wurde das praktisch gelöscht vor Gott. Der Schuldschein in dieser Sache wurde zerrissen. Und zwei Wochen später war ich selber im Befreiungsdienst. So schnell kann das gehen. Aber zuerst musste Gott diese Sache, die über meinem Leben lag, beseitigen. So sind die Realitäten. Ich weiß zum Beispiel von einem Fall, wie schaut es eigentlich konkret aus, wenn Gott die Sünde der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied? Ich kenne zum Beispiel einen Fall, da war es schon beim ersten Glied so. Die Eltern hatten eine Tochter, die hatte vorne keine Hände, die hatte nur so Stummel. Und die haben viel beten lassen mit dem Kind. Und waren in vielen Versammlungen und viele haben halt gebetet. Aber es hat sich an der Situation nichts geändert. Das Kind war halt so verstümmelt, wie es war. Und wenn immer dann irgendwie so ein großer Pastor oder Prediger oder Evangelist dann irgendwo in der Stadt war, dann ist man natürlich hingegangen und kann es der machen und so weiter und so fort. Aber nun, kein Mensch kann solche Dinge dann machen. Und dann sind sie einfach mal an einen ganz einfachen Prediger gekommen. Ein ganz unscheinbarer Mensch. Aber dieser Mann lebte mit Gott. Ja, manche sind so unscheinbar, dass man sie übersieht, aber sie leben mit Gott. Und dann haben sie halt ihn gebeten, er möchte doch auch mal für ihre Tochter beten. Und nach einer Weile schon sieht er die Eltern so an und sagt, rede nicht mit diesem Kind. Jetzt waren die Eltern natürlich total aufgebracht, was das soll. Nein, hat er gesagt, ich bete nicht für die Heilung ihrer Tochter, weil es keinen Zweck hat. Und das war natürlich dermaßen hart und die Eltern waren total aufgelöst und wollten dann schon das Zimmer verlassen. Hat er gesagt, wissen Sie, als Sie mir die Sache geschildert haben, hatte ich eine Vision. Und ich sah Sie beide gegen Mitternacht, wie ihr beide gegen Mitternacht aus dem Haus ging. Ich ging durch das Dorf durch, es war ein Dorf, hat er gesagt, und ich ging hinaus aufs Feld. Und es war eine sehr dunkle Nacht und ich sah die Hand Gottes einen Tag und einen Monat und eine Jahreszahl auf den Himmel schreiben. Und er nannte dieses Datum, ich weiß es heute nicht mehr. Und ich sah die Augen Gottes am Firmament auf euch herabschauen. Und dann seid ihr auf das Feld gegangen und dann habt ihr einen Grenzstein versetzt. Ihr habt euer Feld erweitert und das Feld des Nachbarn verkleinert. Und dann habt ihr euch nach Hause geschlichen. Und ihr wart gewiss, dass niemand es gesehen hat, aber Gott sieht alle Dinge. Und dann wurde dieses Kind geboren. So. Hat er gesagt, es gibt nur eine Möglichkeit. Ihr geht wieder hin, ihr bekennt es. Der Grenzstein kommt wieder an die alte Stelle. Ihr geht zu eurem Nachbarn, ihr macht den Schaden, den finanziellen Ausgleich, bringt es alles in Ordnung. Und dann beten wir für das Kind. Das war ein Schlag. Die haben geschluckt. Das kann ich dir vorstellen. Weil es gestimmt hat. Und sie haben es bestätigt. Ja, es war genau in dieser Nacht an dem Tag. Ja, und das Kind war halt verstümmelt. Und dann haben sie die Sachen bereinigt. Aber man musste nicht mehr beten. Die Hand ist von selber herausgewachsen. Die Finger haben sich geformt. Innerhalb weniger Minuten war das Kind komplett. Dinge gibt es. Die Schuld der Eltern, das wäre das erste Glied gewesen. Sind wir froh, dass es bereinigt worden ist. So kann es ausschauen, wenn Gott die Sünden der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied. Wir wundern uns manchmal, warum manches so ist, wie es ist. Sündhafte Taten, verborgene Sünden können genauso Gründe sein, warum Dämonen reinkommen ins Leben. Pornografie zum Beispiel habe ich schon genannt. Und es gibt andere Arten von Sünden, die, wenn ich sie ständig tue, eben dann auch mit den dementsprechenden Geistern in Berührung komme. Und wenn es um den Befreiungsgebet geht, dann muss doch eines geklärt sein. Jesus muss der Herr in meinem Leben sein. Die Sache muss geklärt sein, wenn ich in einen Befreiungsdienst hineingehe. Dämonen können ungemein hartnäckig sein. Und Jesus warnt uns ja, wenn man Dämonen austreibt, dass sie dennoch zurückkommen können. Matthäus 12, 43 bis 45. Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich herausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, böser als er selbst, und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das Ende jenes Menschen wird schlimmer sein als der Anfang. So wird es auch diesem bösen Geschlecht gehen. Jesus sagt es ganz klar. Das ist Realität, das ist Wirklichkeit, auch wenn das vor 2000 Jahren drin steht. Ich erlebe das immer wieder. Dieses Wort ist heute genauso gültig und genauso real wie vor 2000 Jahren. Der unreine Geist kehrt in sein Haus, also in die Person zurück, in die er früher gewohnt hat. Er findet es leer. Gekehrt, geschmückt. Und dann geht er hin. Dass ein Haus geschmückt ist, ist kein Problem. Dass das Haus gekehrt ist, ist auch kein Problem. Aber das Problem ist, dass das Haus leer ist. Und dann kann er wieder rein. Ich habe euch ja erzählt, wie ich mich damals bekehrt hatte. Und die hatten wirklich in der Gemeinde, die hatten alle Dämonen aus mir ausgetrieben. Und ich hatte mich noch nicht bekehrt. Das war der Punkt. Ich lief in einem Zustand, in dem Zustand eines leeren Hauses umher. Bis ich dann am zweiten Weihnachtsfeiertag dorthin zurückkehrte und mein Leben Jesus übergab. Und ich habe euch ja erzählt, wie dramatisch dann diese Bekehrung verlaufen ist. Aber ich bin Gott so dankbar, dass in dieser Zeit, in diesen Wochen ohne Jesus, dass da keiner zurückgekommen ist. Stell dir mal vor, das waren zumindest, wenn nicht mehr, aber 6 Dämonen. Jeder bringt 7 mit. 6 mal 7 ist 42 und die 6 sind 48. Da hätte ich hinterher mindestens 48 Dämonen in mir, sagt die Bibel, sagt Jesus. Was meinst du, in welchem Zustand ich dann hinterher gewesen wäre, wenn ich schon vorher in dem Zustand so schlecht beieinander war? Das ist kein Spaß, das ist ernst. Jesus sagt das ganz klar und ganz deutlich. Die gehen hin und suchen sich noch 7 andere, die noch schlimmer sind. Und dann kommen sie alle gemeinsam rein. Und mir war das eine klar, als ich mich da damals niedergekniet habe und bekehrt habe, wo ich durch Kräfte so hochgeschmissen worden bin, dass mich vom Boden hochgehoben war. Ich wusste damals ganz klar, mir war das so klar, weil die Predigersfrau, die hat mir das ganz klar gesagt: Klaus, wenn du dich nicht bekehrst, die kommen alle zurück. Und wo ich da lag, wo ich dann betet habe, wo der Herr zu mir gesagt habe, und der hat mir ganz klar gemacht, das ist deine letzte Chance, das ist mein letztes Reden, dann ist Schluss. Dann ist Schluss. Ich wusste, dann ist Schluss. Wenn ich jetzt nicht meinen Mund aufmache, der Herr hat klipp und klar zu mir gesagt, öffne deinen Mund, öffne ihn. Und es war so ein Kampf, das war einer der schlimmsten Kämpfe meines Lebens überhaupt, weil der Feind hat mit allen Mitteln verhindert, dass ich meinen Mund auftat. Aber ich tat ihn auf und dann kam die gewaltige Kraft Gottes und dann sprach ich in neuen Sprachen und der Herr erfüllte mich mit dem Heiligen Geist. Aber vorher musste mir der Herr eines klar machen: Klaus, wenn du dich jetzt nicht bekehrst, die nächste Station ist die Irrenanstalt. Ich sah das glasklar vor mir. 6 mal 7 plus 6. Endstation Irrenanstalt. Das war total real. Und das war die Realität. Das ist wirklich kein Spaß. Darüber sind sie eigentlich vielen nicht klar. Und deshalb brauchen wir die Hingabe an Jesus. Jeder Mensch, der einen Befreiungsdienst durchläuft, muss eines wissen. Wenn ich frei bleiben will, muss ich mich Christus ganz hingeben. Muss ich mich ihm ganz ausliefern. Muss ich mein Leben mit Jesus leben. Das ist eine zwingende Voraussetzung, damit ich frei bleibe. Weil Jesus gesagt hat, die kommen wieder zurück. Also muss mein Haus, es darf nicht leer sein. In meinem Haus muss Jesus wohnen. Mein Haus muss mit Christus gefüllt sein. Mein Haus muss durch und durch ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Christus muss in jedem Bereich meines Leibes, meines Körpers wohnen. Jedes Glied, jedes Organ meines Leibes gehört Jesus. Alles muss ihm gehören. Und der Geist zurückkommt und sieht, dass der Heilige Geist in mir drin ist, dass Christus in mir drin ist, ja, dann dreht er wieder um. Dann kommt er vielleicht ein halbes Jahr später oder ein Jahr später. Aber es heißt, dass wir dranbleiben müssen. Weißt du, wenn der dann ein Jahr später kommt und du bist auf einem absteigenden Ast und hast dich schon von Jesus gelöst, oder mehr oder weniger von Jesus distanziert und er kommt und er sieht, da gibt es schon Bereiche, da hat sich Jesus zurückgezogen, dass so die Sünde eingekehrt hat, da kann ich mich reinsetzen. Wir müssen unser ganzes Leben mit Jesus leben. Es gibt keine andere Alternative als Jesus allein. Unser Leben ihm weihen, unser Leben ihm hingeben. Dann haben wir wirklich die Garantie, dass wir frei bleiben, weil kein anderer Geist mehr in uns eindringen kann. Was ist Okkultismus? Ein wichtiger Kanal, durch den Dämonen die Menschen eindringen, ist eben dieser Okkultismus. Und da will ich noch näher darauf eingehen, weil ich schon durch einige Gespräche einfach herausgefunden habe, dass hier Bedarf besteht. Es gibt zwei wichtige Formen des Okkultismus. Die Bibel beschreibt die beiden Hauptformen des Okkultismus als Divination und als Hexerei. Die Divination ist eigentlich ziemlich klar. Das ist die außersinnliche Wahrnehmung, die Wahrsagerei, die Hellseherei. Ich will die Zukunft erfragen und so weiter. Ich gehe daneben zu den entsprechenden Personen. Das ist eigentlich uns Christen soweit alles klar. Das waren eigentlich in der Regel nicht mehr die Christen. Aber der andere Zweig des Okkultismus ist die Hexerei. Und diese Hexerei wird oftmals nicht als Hexerei erkannt. Und durch die Hexerei kommt Krankheit und kommen Dämonen hinein in unser Leben. Hexerei ist sozusagen der zweite Kanal des Okkultismus. Und die Mittel der Hexerei sind Drogen, Zaubertränke, Talismane, Amulette, Magie, Zaubersprüche, Beschwörungen und verschiedene Formen von Musik. Und wenn wir jetzt im 5. Mose 18, 10 bis 12 lesen, dort heißt es, es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, und keiner, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier, Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt, denn ein Gräuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Und um diese Dinge willen treibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus. Also Gott setzt, wenn jemand sein Kind anderen Göttern opfert, gleich mit einer Wahrsagerei, Hexerei, Zauberei, Bannsprecherei. Gott macht da keinen Unterschied. Es ist ein und dasselbe. Die Frage ist, gibt es denn heute noch Zauberei? Oder was stellen wir uns unter Zauberei vor? Ja gut, wenn wir an Afrika denken, ist schon klar, da gibt es die Schamanen, die Zauberer, die da ihren Hokuspokus machen. Oder denken wir an Südamerika. Ich war in Südamerika, ich habe das mal von der Ferne beobachtet, wie solche Handlungen praktiziert werden. Schamanismus und so weiter und so fort ist hier eigentlich an der Tagesordnung. Aber gibt es bei uns in Deutschland Zauberei? Gibt es bei uns hier Hexerei? Und was schreibt Paulus darüber? Man kann einfach pauschal sagen, alle Formen von Zauberei oder Hexerei verfolgen ein gemeinsames Ziel. Das ist die Kontrolle. Und jetzt fragen wir uns, gibt es in der Gemeinde Zauberei und Hexerei? Die Frage muss ich mit Ja beantworten. Religiöse Kontrolle. Religiöse Ausübung von Macht, egal ob sie von Pastoren oder von Ältesten kommen, haben immer etwas mit Zauberei und mit Hexerei zu tun. Und Paulus schreibt nicht an die Welt, er schreibt an die Christen. Er schreibt an die Christen in Galatien, Galater 5, 19 bis 21. Und dort führt er die Werke des Fleisches auf. Und dort führt er Götzendienst und Zauberei auf. Zauberei ist Götzendienst. In Samuel steht geschrieben, Ungehorsam ist Zaubereisünde. Rebellion ist Zaubereisünde. Wir Christen leben in Ungehorsam, in bewusstem Ungehorsam gegen Gott. Und Gott nennt es die Sünde der Zauberei. wahr sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Götzendienst und Zauberei in der Gemeinde? Es geht immer um die Ausübung von Kontrolle. Menschen kontrollieren zu wollen. Auch Manipulation entspringt der Zauberei und Hexerei. Wenn Menschen in der Gemeinde ihren Pastor so manipulieren wollen, dass der Pastor das tut, was sie wollen, begehen sie Zauberei und Hexerei. Definitiv ist es so. Es ist vielen allerdings nicht bewusst und es ist vielen allerdings auch nicht klar, dass es so ist. Gary Prinz hat einmal gepredigt, Zauberei, Staatsfeind Nummer 1. Und er hat dargelegt, wie viel Zauberei und Hexerei in den Gemeinden sind. Und auf wie viel Zauberei und Hexerei er innerhalb der Gemeinden stößt. Und da hat er immer den Ausdruck geprägt, also ja gut, er ist manchmal radikal, aber wenn ich so nachdenke, muss ich ihm eigentlich recht geben. Es gibt Hexen, die wissen, dass sie Hexen sind. Und es gibt Hexen, die wissen, dass sie keine Hexen sind. Und die Hexen, die wissen, dass sie Hexen sind, die sind nicht so gefährlich als die Hexen, die nicht wissen, dass sie Hexen sind. Es gibt charismatische Hexen und es gibt pfingstlerische Hexen. Er hat es ganz knallhart gepredigt und dann hat er anhand des Wortes Gottes die Dinge ausgelegt. Ich habe die Predigt zu Hause auf CD und ich habe mir die schon ein paar Mal also angehört und ja, ich muss ihm eigentlich recht geben, weil ich es einfach auch so erlebt habe. Als damals uns der Herr in den Befreiungsdienst rief und das so langsam bei uns anging, Menschen zu befreien im Namen Jesus, gab es dann auch eine Zeit, wo der Herr uns unseren Horizont erweitern wollte und uns mit Zauberei und Hexerei konfrontiert hat. Und das war, ja, in den 90er Jahren war das, da hatten wir eine große Hauskreisspaltung. Da gingen also einige weg von uns. Gut, und ich sehe mich heute noch, es war am Sonntagabend, mit der Elfriede in der Küche sitzen, wir unterhalten uns gerade so. Und auf einmal bekomme ich eine fürchterliche Depression. Gleichzeitig die Elfriede, wir haben uns angeschaut, geht es dir auch so wie mir, was ist denn los? Wir waren dermaßen, von einer Sekunde zur anderen, dermaßen deprimiert. Wir wussten gar nicht, was los ist. Es gab keinen Anlass, überhaupt nichts. Keinen Grund, traurig zu sein, nichts. Und dann sprach der Heilige Geist zu uns. Meine Kinder, warum wundert ihr euch denn, dass ihr so deprimiert seid? Die, die von euch gegangen sind, die beten gegen euch. Und das ist Zauberei und Hexerei. Und dann hat der Heilige Geist gesagt, löst euch davon in dem Namen Jesus und schneidet euch ab davon in dem Namen Jesus. Jetzt haben wir uns angeschaut, wir konnten damit überhaupt nichts anfangen. Dann habe ich zu Elfriede gesagt, du Elfriede, ist ja egal, ob wir das jetzt verstehen oder nicht verstehen. Wir tun das einfach, was der Heilige Geist jetzt gesagt hat. Okay, dann habe ich gebetet, ich habe mich von dem Geist der Zauberei und Hexerei gelöst und abgeschnitten, uns beide. Von einer Sekunde zur anderen war die Bedrückung weg. Keine Depression, nichts. Wir haben uns wieder pudelwohl gefühlt. Wir haben uns angeschaut, was war jetzt das? Ich habe auch gesagt, also sowas habe ich in der Gemeinde auch noch nicht gepredigt gehört oder gelehrt bekommen. Aber dann ging es weiter. Das war dann der nächste oder der übernächste Tag, wo der Elfriede dann ihre Wäsche bügelt, mit dem Bügeleisen so hin und her fährt und sagt: Klaus, mir wird so schlecht, mir wird so schwindelig, ihr weiß gar nicht, was los ist, wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Und das ist mir das eingekommen, was der Heilige Geist vor 2 Tagen gesagt hat. Da habe ich gesagt: Du, vielleicht hängt es wieder mit Zauberei und Hexerei zusammen, dass die wieder gegen uns beten. Ich salbe die Elfriede mit Öl, lege die Hand auf, sage: Du Geist von Zauberei und Hexerei, verschwinde im Namen Jesus. Ach, die Elfriede hat sich wieder richtig wohl gefühlt. Ein paar Tage später, dasselbe im Wohnzimmer. Aber mit Schmerzen. Sie wird plötzlich, kriegt wahnsinnige Schmerzen, wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Sag ich: Gut, wird vielleicht wieder dasselbe sein. Flaschen her, Öl salben, Namen Jesus, Geist lösen von Zauber, Hexerei, Schmerzen augenblicklich verschwunden. Ein paar Tage später, und es ging dann über Wochen, das hat sich dann mit der Zeit etwas normalisiert, weil je größer der Abstand wurde von denen, die von uns gegangen sind, je weniger haben die dann gegen uns gebetet und dann wurde das Ganze abgeschwächt. Aber in dieser Hauptphase mussten wir wirklich lernen, mit dem Geist der Zauberei und Hexerei umzugehen. Und es gibt keinen Anlass. Das kommt wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Du hast plötzlich Schmerzen, du fühlst dich plötzlich übel oder irgendwas. Und dann kommt mir ein Buch, zu der Zeit kommt mir ein Buch, Okkulte Angriffe, von Cindy Jacobs, einer amerikanischen Prophetin. Und da schildert sie all die Symptome in dem Buch, die die Elfriede bekommen hatte. Diese okkulten Angriffe, diese Angriffe aus der okkulten Welt, die ganz plötzlich, ohne Grund kriegst du Schmerzen, ohne Grund kriegst du eine Krankheit, ohne Grund kriegst du eine Depression, ohne Grund kriegst du, das überfällt dich so anfallsartig. Und sie beschreibt dann auch in dem Buch, was sie gemacht hat, und weil das der Geist der Zauberei und Hexerei ist, wie sie dagegen vorgegangen ist. Und wie es denn dann der Herr also auch so haben wollte in der Zeit. Kurze Zeit darauf höre ich eine Predigt von Derek Prinz. Und da schilderte er folgende Situation. Er war in Spanien unten zu einer Evangelisation. Und er wollte evangelisieren und er ist schwer krank geworden. Und er war schon daran, die Evangelisation abzubrechen und wieder zurückzugehen, weil er aufgrund dieses Krankheitsbildes nicht mehr in der Lage war, diese Evangelisation durchzuführen. Und dann spricht Gott zu ihm und sagt: Du, Derek, es gibt in Amerika 2 Brüder, die beten gegen dich. Wehre dem Geist der Zauberei und Hexerei und breche diese Gebete. Derek Prinz hat es gemacht, er wurde sofort geheilt, führte die Evangelisation durch, ging zurück nach Amerika, stellte die beiden Brüder zur Rede, sie gaben es zu. Sie hatten gegen ihn gebetet. Stell dir mal vor, Christen beten gegen Christen. Und dann wundern wir uns, was in der geistlichen Welt da abgeht. Da wundern wir uns, wenn wir, ja, versteht ihr? Man betet zu Gott: Mach du, dass der und dass die und so und so und so und so. Man will Gott benutzen zur Manipulation. Dass Gott die Dinge tut, dass das geschieht, was uns passt. Ja, wir missbrauchen Gott für unsere Zwecke. Wir versuchen, Gott zu manipulieren. Und das ist Zauberei und Hexerei. Und wenn Christen so beten, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn okkulte Angriffe auf dich kommen. Da kannst du zum Arzt rennen, die Pillen verschreiben lassen. Gegen Dämonen helfen Pillen sowieso nicht. Ja, die Ursache liegt im okkulten Bereich. Da hast du es mit Dämonen zu tun, mit dem Geist der Zauberei, der Hexerei und der Manipulation. Der Herr hat nichts ausgelassen in unserer Ausbildung. Der Herr hat uns wirklich ausgebildet, jahrelang trainiert, im Verborgenen, im Stillen, bevor unser Dienst an anderen Menschen, ja, dann praktisch offenbar wurde. Er selbst hat uns jahrelang trainiert, jahrelang, immer wieder im Verborgenen. Geredet, gelehrt, uns Dinge beigebracht. Ja, er hat uns einfach, Gott hat uns, was wir haben, haben wir nur durch Praxis. Also man muss auch im Befreiungsdienst auch immer wieder prüfen, wo ist die Ursache, wo kommt irgendwas her? Habe ich es mit einem Kontrollgeist zu tun, mit jemandem, der mein Leben kontrollieren will? Dann ist Zauberei und Hexerei an der Reihe. Dann habe ich es eben mit dem Geist der Zauberei und der Hexerei zu tun. Aber dann, wie gesagt, dann habe ich auch die Vollmacht. Dann habe ich die Autorität. Dann brauche ich nicht einmal mehr, eigentlich bräuchte ich nicht einmal einen Seelsorger oder jemand, der Befreiungsdienst macht, wenn ich das erkenne, dass hier Zauberei und Hexerei im Werk ist und der Geist der Zauberei und Hexerei mich angreift, dann bin ich von Gott autorisiert. Dann bin ich von Gott autorisiert, Vollmacht zu haben und die Sache also anzugehen und im Namen Jesu zu sagen, ich binde den Geist von Zauberei und Hexerei im Namen Jesus und ich befehle dir im Namen Jesus, du gehst jetzt weg aus meinem Leben. Ich habe mit dir nichts zu schaffen. Dafür sind wir autorisiert. Überall, wo der Feind uns angreift, wo er uns selbst angreift, haben wir die Autorität im Namen Jesus. Ich möchte dann noch in diesem Zusammenhang auch noch auf ein Gebiet eingehen. Und zwar im 2. Korintherbrief 11, die Verse 3 und 4. Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Das ist eine Warnung. Erstens, und wir leben heute in der Zeit der Verführung und der Verführungen, und Jesus selbst sagt, wenn diese Zeit nicht verkürzt werden würde, würden auch die Auserwählten verführt werden. Paulus sagt klar, prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Glaubt nicht einem jeden Geist. Gibt es heute Lehrer, die einen anderen Jesus lehren, als den Jesus, den Paulus uns gelehrt hat? Wir müssen diese Frage mit Ja beantworten. Heute wird oftmals ein anderer Jesus gelehrt und gepredigt. Zweitens sagt Paulus hier, wer diese verführerische Botschaft annimmt, empfängt einen anderen Geist als den, den er ursprünglich empfing. Das ist doch ein starkes Stück, was Paulus hier schreibt. Ein anderer Jesus, ein anderer Geist. Und drittens, er nimmt ein anderes Evangelium an, das vom Original abweicht. Paulus predigt das Original. So. Paulus predigt. Ist doch was, oder?
Wo ist die Batterie? Da. Test.
Jawohl, alles gut.
Dabei hat.
Super, Frank. Frank, einfach super. Also ein Evangelium, das vom Original abweicht. Ja, es ist wirklich so. Wir leben heute in der Zeit. Und wenn wir nicht aufpassen, dann haben wir ganz schnell einen anderen Jesus, einen anderen Geist und ein anderes Evangelium. Darum ist mir, es liegt mir einfach euch daran, das euch nochmal zu sagen, dass wir wirklich in einer sehr, sehr schlimmen Zeit heute leben. Viele Teile des Evangeliums werden nicht mehr gelehrt oder gepredigt. Hörst du jemals eine Predigt über Reinigung? Du sollst ein Leben in der Reinigung führen, ein Leben in der Heiligung, ein Leben in der Hingabe, ja, und so weiter. Oder hörst du die Lehre, dass wir Dämonen austreiben sollen in den Gemeinden? Bestenfalls nur vielleicht für Kranke beten, aber das war es dann schon. Viele Teile des Evangeliums, viele Teile des Wortes Gottes werden nicht mehr gelehrt, sie werden nicht mehr gepredigt. Was habe ich denn dann für ein Evangelium? Ich habe nicht mehr das Evangelium, das Apostel Paulus gepredigt hat. Ich habe ein anderes Evangelium. Und heute, man predigt einen anderen Jesus. Man predigt nicht mehr den Jesus, der gekreuzigt ist, der uns erlöst hat, der uns freigekauft hat. Man predigt heute einen liberalen Jesus, der beide Augen zudrückt, der darüber wegsieht. Und wenn ich einen anderen Jesus habe und ein anderes Evangelium, dann habe ich einen anderen Geist. Paulus sagt es einfach so. Ja, und wenn der Heilige Geist sich langsam aus den Gemeinden zurückzieht, weil die Lehre nicht mehr in Ordnung ist, weil das alles falsch ist, weil man nicht mehr das ganze Evangelium predigt, vielleicht noch 10% und die anderen 90% weglässt, ja, was kommt dann für ein Geist? Dann kommt der Geist des Humanismus, der Geist des Liberalismus, ja, dann kommt das Wohlstandsevangelium und was haben wir da noch? Wo bleibt das Evangelium der Kraft? Wo bleibt das Evangelium, frei zu werden in Jesus Christus? Man beraubt das Evangelium einfach. Man entzieht dem Evangelium die Kraft. Und ja, da gibt es Dinge. Ich habe das Sachen erlebt, auch in der letzten Zeit, also mir schlackern wirklich langsam die Ohren, was hier also nicht alles zur Zeit läuft. Da schießen die Prophetenschulen aus dem Boden, da werden Propheten ausgebildet, da laufen die Propheten rum, ganze Menge, ganze Masse, jeder ist heute ein Prophet.
Und ein Lehrer.
Und was passiert dann? Ich habe erst den Fall gehabt, da kam eine afrikanische Prophetin nach Deutschland, nach Sachsen-Anhalt. Und sie hatte eine gewaltige Prophetie über Deutschland. Viele haben das dann auch so angenommen und haben sich dann darauf eingelassen. Und dann wurde diese Prophetie einem anderen Propheten vorgelegt. Und dieser Prophet hat dann gesagt, der Herr hat zu ihm gesagt, dass diese Prophetie nicht von ihm ist. So. Jetzt stand ich zwischen zwei Propheten und zwischen zwei Prophetien. Was ist jetzt die Wahrheit? Da ist irgendwo auf irgendeiner Seite ein anderer Geist. Der Holger kann das bestätigen. Wir hatten da mal einen Propheten bei uns im Garten. Wir saßen da in unserem Schrebergarten, im Gartenhaus. Der kam von Baden-Württemberg rüber. Ein anerkannter Prophet, Plattform im Internet. Kannst du alles nachlesen. Und ich muss da jetzt folgende Geschichte erzählen. Wir haben ja damals Pläne gemacht über die Kelten und so weiter. Wir waren dann in Nürnberg oben. Und da habe ich dann die Bücher abgegeben, die ich geschrieben habe. Und da war und da mit der Gerda Leibgib, wo ich euch das letzte Mal das Zeugnis gegeben hatte, und die hatte drei Fürbitterinnen von Südafrika dabei. Drei Fürbitterinnen, drei prophetisch begabte Frauen. Und dann kommt die eine Frau rauf und sagt ihr etwas auf Englisch, ich habe es nicht verstanden. Und dann übersetzt die Gerda Leibgib mir das und sagt, was die Schwester ihr also gesagt hat. Sie ist in dem Besitz des Horns der Nationen. Ein Horn, das auf der Konferenz in Südafrika, auf der Konferenz der Nationen geblasen worden ist, wo auch das Volk Israel dabei anwesend war. Und da wurde dieses Schofar geblasen. Und sie hat gesagt, der Geist Gottes hat ihr gesagt, dieses Schofar ist für uns bestimmt. Dann kam sie nochmal rauf und hat gesagt, wo dieses Schofar liegt. Und dass wir diese Schofar holen sollen, das Horn der Nationen, denn es ist für uns bestimmt. Und wo sie dann unterwegs war, da Füssen, hat sie sich also nochmal gemeldet und, nochmal ausdrücklich das nochmal bestätigt, dass Gott es will, dass wir dieses Horn der Nationen besitzen. Seit der Zeit ist dieses Horn der Nationen in unserem Besitz und ich weiß, dass der Herr in der Zukunft mit diesem Horn noch etwas vorhat. Und dieser Prophet hat von dieser Geschichte gewusst. Und wie wir da so bei uns im Garten sitzen, dann sagte zu mir, Klaus, der Herr hat zu mir geredet. Gib mir dieses Horn. Denn der Herr hat gesagt, dass dieses Horn für mich bestimmt ist. Der Herr hat geredet. Gib mir. Und du sollst. Da habe ich ihn angeschaut und gesagt, du, ich habe kein Problem mit dir das Horn zu geben, wenn es der Herr geredet hat. Aber ich warte darauf, dass der Herr auch zu mir redet. Und wenn der Herr zu mir reden würde und das sagen würde, dass ich das, dann kriegst du das. Und vorher nicht. Ich habe es heute noch. Und durch all diese Erfahrungen, die ich da gemacht habe, da stelle ich mir heute wirklich die Frage, was läuft hier eigentlich bei uns in Deutschland ab? Was geht hier eigentlich vor? Jeder sagt, jeder steht auf und sagt, der Herr hat geredet, der Herr hat gesagt. Jeder hat Träume, Visionen und Gesichte. Und hinterher stellt sich heraus, es ist gar nicht so. Wir leben heute wirklich in der Zeit der Verführung. Und wenn du da nicht fest im Glauben stehst und das Wort Gottes kennst, dann gehst du den Dingen auf den Leim. Das ist ganz klar. Aber ich stelle mir wirklich die Frage, mit welcher Leichtfertigkeit sagen einfach Menschen, der Herr hat geredet und der Herr hat gesagt. Und er hat, das ist Missbrauch des Namens Gottes. Ich denke mir, warum haben die Leute überhaupt keine Angst vor Gott? Fürchten sie nicht den Herrn der Herrscher? Diese Dinge sind heilig. Das ist, da hört irgendwo der Spaß auf. Das ist ernst. So kann man nicht sein. Das wollte ich einfach auch nochmal irgendwie da noch mit erwähnen. Zu dem Thema, wie man Dämonen erkennt und hinauswirft, möchte ich noch von etwas sagen von Jesus. Es ist immer wichtig, im Befreiungsdienst sich an das Vorbild von Jesus zu halten und das genau zu befolgen, was Jesus eigentlich in seinem Wort sagt. Und in Matthäus 12, Vers 28 sagt Jesus, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Und das ist eigentlich, wenn man sich das überlegt, eine ganz, ganz gewaltige Aussage. Du wirst im Alten Testament keine einzige Dämonenaustreibung finden. Die gibt es nicht im Alten Testament. Es gibt Wunder, Zeichen, Krankenheilungen, Totenauferweckungen, Brotvermehrung, Ölvermehrung. Alle Wunder kannst du finden im Alten Testament, aber keine Dämonenaustreibung. Warum? Weil Jesus nicht gekommen ist. Erst als Jesus gekommen ist auf diese Erde, ist das Reich Gottes gekommen. Und erst wenn das Reich Gottes gekommen ist, ist es möglich, Dämonen auszutreiben. Wenn ich durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Man kann also sagen, ein Kennzeichen, dass das Reich Gottes hier ist. Ein Kennzeichen, dass das Reich Gottes gekommen ist. Ein Kennzeichen, dass das Reich Gottes hier in unserer Mitte ist, ist, dass Dämonen ausgetrieben werden. Punkt. Ganz einfach. Wenn ich das nicht predige und nicht lehre, wenn ich es nicht tue, ja, dann stimmt etwas nicht. Das Kennzeichen, dass das Reich Gottes da ist, ist, dass die Dämonen ausgetrieben werden. Das sagt Jesus. Zu dem Thema sagt der Prinz noch Folgendes. Nach mehr als 30 Jahren in diesem Dienst werde ich noch heute gelegentlich mit Situationen konfrontiert, in denen ich auf keine vorhergehenden Erfahrungen zurückgreifen kann. Meine einzige Sicherheit liegt darin, bewusst und permanent anzuerkennen, dass ich mich auf den Heiligen Geist verlassen muss. Doch Gott sei Dank ist er immer zuverlässig. Das kann ich bestätigen. Der Heilige Geist ist zuverlässig. War oft in Situationen, Herr, ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr weiter, was soll ich tun? Und dann kam der Geist Gottes mir zu Hilfe. Und letztlich kam die Befreiung. Letztlich wurde der Mensch befreit. Weil der Geist Gottes mir dann immer zur rechten Zeit, im richtigen Moment genau das Richtige eingegeben hat. Epheser 6, Vers 12 beschreibt die Aktivitäten von Dämonen. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. In aller Welt, in aller Regel sehen wir die Dämonen nicht, aber wir erkennen ihre Präsenz anhand ihres Wirkens. Ich habe sie auch schon mal gesehen. Satan selbst. Elfriede sieht es auch manchmal. Ist kein schöner Anblick. Aber wir erkennen sie an der Präsenz. Wenn wir im Befreiungsdienst stehen, woran erkennen wir denn Dämonen? Dämonen verlocken. Dämonen schikanieren. Wenn Christen ständig schikaniert werden, das ist nicht normal. Dämonen foltern. Dämonen zwingen, Dämonen knechten, Dämonen machen abhängig, Dämonen verunreinigen, Dämonen verblenden, Dämonen greifen den Körper an. Das sind dämonische Aktivitäten. Wenn diese Dinge sichtbar werden, dann erkennen wir, ob eine Sache jetzt nur eine Sache mit Krankheit ist oder eine Sache mit dämonischem Hintergrund. Ich greife jetzt da nur einige Sachen raus. Dämonen foltern. Wie schaut es aus? Jesus erzählt uns ja das Gleichnis von dem Knecht, die Millionen von Euro erlassen worden sind und der Gnade gefunden hat bei seinem Herrn, dem alles vergeben wurde, und der hingeht und auf einen anderen trifft, der ihm ein paar Euro schuldig ist, und dem geht er an die Gurgel und sagt, bezahle mir deine Schuld. Matthäus 18, Vers 34. Ja, und das meldet man dann dem Herrn. Und er lässt ihn wieder vor sich kommen. Dann sagt die Bibel, und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Hier kommt das Wort Folterknecht. Der Herr überantwortet diesen bösen Knecht den Folterknechten, dass sie ihn so lange foltern, bis seine Schuld bezahlt ist. Das sind Folterknechte. Folterknechte sind Dämonen. Und jetzt merk, was Jesus im nächsten Satz sagt. Im nächsten Vers überträgt Jesus dieses Gleichnis an alle Christen. Und er sagt, genauso wird der allmächtige Gott, mein himmlischer Vater, euch tun, wenn er nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Wir kommen hier auf ein ganz heißes Thema. Jesus sagt, der himmlische Vater, der allmächtige Gott, wird jedem, der in seinem Herzen dem Nächsten nicht vergibt, die Folterknechte schicken. Gott schickt die Dämonen, die dich foltern. Der Prinz sagt zu diesem Thema, ja, in dem Sinn dasselbe, er sagt, die Folterknechte sind meiner Auffassung nach Dämonen. Ich begegnete schon Hunderten von Christen, die aus einem einfachen Grund in die Hände von Folterknechten sind. Mangelnde Vergebung. Sie nehmen die Vergebung Gottes für die unermessliche Schuld ihrer Sünden an, weigerten sich jedoch, anderen Menschen reale oder eingebildete Vergehen zu vergeben. Er ist Hunderten von Christen begegnet in seiner Laufbahn, die aus diesem Grunde gefoltert wurden von den Folterknechten. Und da hat Gott verschiedene Formen der Folter, die er zulässt. Es gibt die körperliche Folter. Ein Beispiel hierfür ist die Arthritis. Arthritis ist eine Krankheit. In erster Linie. Aber wenn das die Ursache ist, dann ist Arthritis ein Dämon. Und der Dämon heißt Arthritis. Oder der Dämon heißt Rheuma. Das sind Folterknechte. Arthritis verkrümmt, sie quält, sie verkrüppelt, sie bindet. Und die zweite Art der Folter ist die mentale Art. Angst. Viele Christen leben dann unter Angst. Ich weiß von einem Fall, es war eine Schwester und sie hatte Streit mit einer anderen. Und sie konnte und sie wollte nicht vergeben. Und dieses Nicht-Vergeben steigerte sich zu einem Hass, zu einer regelrechten Wut. Sie war dermaßen, sie hatte so einen permanenten Hass. Und dann kam der Folterknecht Arthritis und sie wurde gefoltert und sie wurde gequält jahrelang. Sie war zu keiner Vergebung bereit. Man hat gebetet und gebetet und gebetet, aber in dem Fall nützt es nichts. Da gibt es keinen Befreiungsdienst, zuerst muss die Sache bereinigt werden. Dann kannst du den Befreiungsdienst ausüben. Solange ein Mensch nicht vergibt und unversöhnlich ist, kannst du den Befreiungsdienst beenden. Und eines Tages führte ein Seelsorger sie in langen, langwierigen Gesprächen zu der Einsicht, dass sie doch vergeben sollte. Das war ein langer Kampf. Sie hat es Monate in die Länge gezogen. Ich kann nicht vergeben, ich will nicht vergeben. Und die Sache ist so und so. Ja, es ist ihr großes Unrecht geschehen. Das ist die eine Seite. Und dennoch verlangt Gott, wenn dir Unrecht geschieht, dass du vergeben sollst. Das konnte sie lange nicht einsehen. Aber irgendwann war sie zu einer Versöhnung bereit und bereinigte diese Sache und versöhnte sich. Und die Arthritis verschwand von einem Tag zum anderen, ohne Medikamente. Das sind die Folterknechte. Also ihr seht, es ist so wichtig zu vergeben. Denn, weißt du, wenn du nicht vergibst, dann öffnest du eine Tür, du öffnest ein Tor für den Feind und er kommt rein. Und dann hat der Folterknecht hat das Recht, so lange dich zu quälen und so lange dich zu foltern, bis du die Dinge im Sinne Gottes bereinigt hast. Dann verliert er sein Recht. Weil der Schuldschein wird zerrissen. Jesus hat alles bezahlt am Kreuz von Golgatha. Und dann kann er gehen. Aber das sind die tieferen Ursachen. Die hatte so starkes Arthritis, dass ihre beiden Hände so verkribbelt waren und so versteift waren, dass sie ihre Finger nur berühren konnte. Also sie hatte so unwahrscheinlichen Hass. Aber die Sache ist auch die, das möchte ich euch auch noch sagen. Wenn wir vergeben, das heißt nicht, dass das Unrecht, das ein anderer dir angetan hat, jetzt recht ist. Wenn dir einer eine böse Tat getan hat, dann ist das eine böse Tat und dann bleibt es auch bei Gott eine böse Tat. Aber Gott will dein Herz schützen, er will dein Herz bewahren vor Unversöhnlichkeit, weil du dich damit selbst schädigst. Du öffnest dem Feind eine Tür und ein Tor. Gott will dein Herz bewahren. Das ist dann Gottes Sache, zu bestrafen und zu ahnden. Ich hatte mal eine Predigt gehört über das Thema, meine ist die Rache, ich will vergelten. Ja, das ist auch eine Seite, über die niemals gelehrt und gepredigt wird. Der Mensch wird immer ernten, was er sät. Auch wenn ich vergebe und ich mit dem anderen in meinem Herzen versöhnt bin, hat der andere immer noch ein Problem mit Gott, wenn er die Sache nicht in Ordnung bringt. Wenn mir jemand 1.000 Euro stiehlt, dann hat er mir die 1.000 Euro gestohlen. Und Gott sagt nicht, er hat sie nicht gestohlen, wenn er sie gestohlen hat. Die Wahrheit wird immer die Wahrheit bleiben. Aber wenn ich vergebe und sage, okay, gut, es ist jetzt, wie es ist, Herr, ich vergebe dennoch, egal was ist, ich will mit dir in Ordnung sein, ich will mit dir versöhnt sein, mir ist die Versöhnung und der Friede mit dir viel wichtiger als alles Recht haben und Recht bekommen und Recht haben wollen, dann segnet mich Gott. Mein Herz ist versöhnt. Aber seins, Gott hat die 1.000 Euro nicht vergessen, das sage ich dir. Und er die Sache nicht in Ordnung bringt, Gott wird diese Sache ahnden. Und weil Gott all diese Dinge ahnt, und ich weiß, dass er sie ahnt, denn er hat es gesagt, dass jeder Mensch das ernten wird, was er sät, deshalb kann ich vergeben, weil Gott gerecht ist und gerecht handeln wird. Ja. Elfriede, mir ist auch schon so viel Unrecht passiert. Aber wir haben vergeben. Es ist Gottes Sache, uns zu rechtfertigen. Was soll's? Wir können daran nichts ändern. Aber das macht mir das Vergeben auch leichter, weil ich weiß, Gott ist gerecht. Auch wenn, und wenn Gott straft und wenn Gott züchtigt, er sündigt nicht. Aber wenn ich den anderen strafe, naja, lass die Sonne nicht über den Zorn untergehen. Ne? Wir überschreiten dann da schnell eine gewisse Grenze. Wir müssen dann natürlich auch, wenn wir bei dem Thema Befreiungsdienst sind, auch zu unserem Körper kommen, zu unserem Leib kommen. Und Lukas beschreibt, wie Jesus zum ersten Mal für Kranke betet. Lukas 44 bis 41. Als aber die Sonne unterging, brachten sie alle, die an mancherlei Krankheiten leidenden hatten, zu ihm. Er aber legte jedem von ihnen die Hände auf und heilte sie. Und auch Dämonen fuhren von vielen aus und schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Wir sehen einfach, dass Jesus nie einen Unterschied macht zwischen Krankheit und Dämonen. Wenn er heilt, dann werden sie heil von der Krankheit. Und wenn er heilt, dann fallen eben die Dämonen aus. Und dann sind sie auch von der Krankheit befreit. Den Evangelium zufolge heilte Jesus Stumme, Taube, Blinde, indem er Dämonen austrieb. Kann es sein, dass Menschen, die stumm sind, die taub sind und die blind sind, dass da die Ursache auch bei Dämonen liegen könnte? Als sie aber weggingen, siehe, da brachten sie einen stummen Menschen zu ihm, der besessen war. Warum war er stumm? Weil er besessen war. Und als der Dämon ausgetrieben wurde, redete der Stumme. So einfach ist das bei Jesus. Und die Volksmenge wunderten sich und sprach, niemals wurde so etwas in Israel gesehen. Dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war. Und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Und er trieb einen Dämon aus, der stumm war. Es geschah aber, als der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme. Also Taubheit, Blindheit, Stummheit kann von Dämonen herrühren. In Lukas 13, 11 bis 16 begegnet Jesus einer Frau, die seit 18 Jahren ein verkrümmtes Rückgrat hatte. 18 Jahre Leiden ist eine lange Zeit. Ein verbogenes Rückgrat zu haben, dass man krumm dahergehen muss, 18 Jahre lang, das ist eine harte Zeit, 18 Jahre so zu leben. Obwohl ihr Zustand rein physischer Natur zu sein schien, erklärte Jesus, sie werde von einem Geist der Schwäche gebunden. Also wir haben es hier bei diesem Leiden wieder mit einer dämonischen Ursache zu tun. Und auf dieser Grundlage befreite er sie und sie wurde völlig geheilt. Die Bibelstellen findest du in Lukas 13, 11 bis 16. Und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte und sie war zusammengekrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr, Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Und er legte ihr die Hände auf und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. In Markus 9, 17 bis 29 beschäftigt sich Jesus mit einem Jungen, der epileptische Symptome hatte. Trotzdem sprach Jesus den stummen und tauben Geist an, in Vers 25, der hinter diesem Krankheitsbild steckte. Kaum war der Dämon hinausgeworfen, war der Junge geheilt. Ich lese euch diesen Artikel vor und dann werde ich dazu ein Zeugnis geben. Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden. Und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und spricht, ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn, da haben wir wieder dieses Zerren, und er fiel zur Erde und wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte von Kindheit auf an. Und oft hat er ihn bald ins Feuer und bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus und er wurde wie tot, sodass die meisten sagten, er ist gestorben. Aber Jesus nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger allein, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Gebet. 2000 Jahre sind es her, diese Geschichte. Ist die heute noch gültig? Das ist eine schöne Geschichte, die fand vor 2000 Jahren statt. Oder 2011, Holger, ne? Der Holger weiß das auch. Es war ein Pfarrer in seiner Wohnung, als ich eben mit diesem stummen und tauben Geist ebenfalls konfrontiert wurde. Die Geschichte ist folgendermaßen, es hat sich jemand bekehrt aus dem Okkulten heraus. Okkultismus war der Hintergrund. Er diente ägyptischen Göttern und verehrte das fünfte Element und er betete das fünfte Element an. Und er war so weit, er war mit seinem Leben eigentlich am Ende, er wollte sich ins Bezirkskrankenhaus einweisen, weil er nicht mehr weiter wusste mit seinem Leben. Und in dieser Situation hat der Holger mit ihm ein Gespräch und bietet ihm Jesus an. Und er sagt am Telefon Ja zu Jesus. Und am nächsten Tag war er dann beim Holger. Da war es dann wirklich so schlimm. Er sagt also, entweder es ändert sich irgendwas oder er geht ins Bezirkskrankenhaus. Und in der Situation hat der Holger mich angerufen. Und ich bin dann hingefahren, der Elfriede war zu Hause. Und dann gab es einen Befreiungsdienst, ganz besonderer Art. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt, aber das war dann wirklich so. Wir saßen dann so dritt beim Holger im Wohnzimmer. Und dann klingelte das Telefon. Dann hat die Elfriede angerufen, ich sehe dieses und ich sehe das. Und immer wenn die Elfriede angerufen hat durch den prophetischen Geist, waren wir in einer Situation stecken geblieben. Und Elfriede hatte dann immer das richtige Bild und das richtige Wort von Gott, das uns dann in dieser Situation weitergeholfen hat. Zum Beispiel sah dann Elfriede ein Schmuckstück um den Hals hängen. Ich habe das jetzt nur gesehen. Und dann hat er gesagt, ja, ihr habt da was von Ägypten, eine Goldkette, und da war irgendwas von ägyptischen Gottheiten hängt oder was mit ägyptischen Gottheiten zu tun hat.
Es war das Hängekreuz.
Gut. Und das hat er dann abgelegt und so ging der Befreiungsprozess immer weiter und weiter und weiter, bis wir an einen Punkt kamen. Und zwar wollte ich, und das ist ja immer mein Anliegen, wenn ich jetzt mit Menschen zu tun habe, die jetzt ganz frisch von der Welt kommen. Es ist für mich im Befreiungsdienst von äußerster Wichtigkeit, dass Jesus in dem Leben dieser Menschen ist. Weil wenn Jesus nicht da ist und der Mensch befreit wird, kommen die Geister zurück. Das wissen wir. Und sie haben sofort wieder Einlass. Und in dieser Situation wollte ich eben auf Nummer sicher gehen, dass bevor der Befreiungsdienst jetzt losgeht, dass eben Christus in dem Leben dieses Menschen ist. Dass wenn die Geister jetzt ausgetrieben werden, dass dann Jesus da ist und dass diese Geister nimmer rein können. Und es lief alles glatt bis zu diesem einen Gebet, zu dieser Proklamation, zu dem ich ihm führen wollte, dass er nochmal eine Erklärung ablegt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass er Jesus Christus gehört, dass sein Eigentum Jesus ist, dass Jesus in ihm wohnt und dass der Feind alle seine Rechte verloren hat und er sich vom Feind lossagt. Dieses Gebet wollte ich mit ihm beten und ich habe gesagt, ich bete dir vor und dann kam nichts. Und dann habe ich gesagt, du sollst mir nachbeten. Ich kann nicht reden. Er konnte alles reden. Er konnte mit mir alles besprechen. Aber er konnte dieses Gebet nicht beten. Jetzt war ich in einer Situation, ich wusste in dem Moment wieder nicht weiter. Und entweder brauchst du in der Situation die Gabe der Geisterunterscheidung oder aber das Wort der Erkenntnis. Unter den neuen Geistesgaben findest du die Gabe der Geisterunterscheidung und das Wort der Erkenntnis. Und in diesem Fall, wo ich dann wirklich nicht mehr wusste, ja, er kann dieses Gebet nicht aussprechen. Und ich wusste nicht, was der Grund war. Da kam das Wort der Erkenntnis zu mir. Das ist wie so eine Intuition. Zack! Und dann ist es da. Und plötzlich weißt du intuitiv, das ist es. Genau das ist es. Und dann kam dieses Wort der Erkenntnis, zack, der stumme und der taube Geist. Und dann wusste ich, mit was ich jetzt konfrontiert bin. Ich bin konfrontiert mit dem stummen und tauben Geist. Jesus hat gesagt, er soll rausgehen. Na gut, dann sage ich auch, dass er rausgehen soll. Ich habe es ihm dann erklärt. Ich habe ihm dann erklärt, worum es jetzt geht bei ihm, was jetzt Sache ist, was ich jetzt vorhabe zu tun. Ich werde jetzt diesen Dämon in dir binden. Ich werde im Namen Jesus, ich werde ihn austreiben und dann wirst du mir das Gebet nachsprechen. Gesagt, getan. Ich habe so, wie Jesus es gemacht hat, Jesus ist ja unser Vorbild, er sagt, Jesus hat zu ihm gesagt, du stummer und du tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus. Ich habe etwas andere Worte gesagt, du stummer und du tauber Geist, ich bitte dich im Namen Jesus und ich gebiete dir auszufahren. Du gehst jetzt raus im Namen Jesus. Und er ging und er betete das Gebet einwandfrei nach. Und dann machten wir eine Proklamation und dann kam der Durchbruch. Dann war die Sache gegessen. Ihr seht also eine Geschichte, die 2000 Jahre alt ist, ist heute genauso aktuell wie vor 2000 Jahren. Nochmal zum Thema, warum manche Menschen nicht befreit werden. Das ist einmal keine Buße oder manchmal aber auch Menschen nicht, keine Verzweiflung. Wir haben ja Befreiung sind schon die Erfahrung gemacht, also, dass Menschen Befreiung wollten, denen das eigentlich egal war, ob sie jetzt befreit werden oder nicht. sowas gibt's. Für die war das eine willkommene Abwechslung. Falsche Motive habe ich auch schon erlebt. Befreiung ist eine heilige Sache. Aber wenn ich falsche Motive habe, also lass ich mal einen Befreiungsdienst kommen, das ist mal eine schöne Abwechslung. Haben wir alles schon erlebt. Die uns benutzt oder ausgenutzt haben, die Menschen sind alle nicht befreit worden. Und wir haben auch schon erlebt, dass manche Menschen einfach nur Aufmerksamkeit wollten. Dass sich jemand einfach mit ihnen abgibt, sich mit ihnen beschäftigt, dass sie der Mittelpunkt sind. Funktioniert auch nicht. Oder dass wir Menschen gedient haben, die aber nicht mit dem Alten brechen wollten. Mit Okkulten. Oder mit Sünden. Sie wollten nicht brechen, sie wollten ihr altes Leben weiterführen. Nur nebenbei ein bisschen Befreiung. Funktioniert nicht. Oder es ist keine Freisetzung erfolgt vom Fluch oder kein Abbruch seelischer Beziehungen. Oder aber auch, man verschweigt konkrete Sünden, von denen man weiß, verschweigt es und meint dann, Befreiung zu bekommen. Ja, und manches ist, wie gesagt, der Teil eines größeren Kampfes. Manches ist wirklich so, dass manche Befreiungen auch über einen langen, langen Zeitraum hinweg immer wieder kommen. Dass dann eine Phase der Ruhe eintritt und dann wird es immer weitergeführt. In einem Fall ja schon 1,5 Jahre, aber das spielt keine Rolle. Die Menschen werden immer mehr und mehr befreit. Und wie Jesus mit dem Einzelnen vorgeht, ob er es auf einmal macht oder auf mehrmals macht, manches dauert halt dann einfach länger. Aber entscheidend ist, dass wir am Ball bleiben, dass wir an Jesus dranbleiben, dass wir frei werden wollen, dass wir mit ihm mitgehen, dass wir nach ihm trachten, nach ihm streben, ihn aufnehmen, uns nach ihm ausstrecken. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, im Brotbrechen, im Gebet, in der Gemeinschaft. Das sind solche Voraussetzungen. Wenn ich die Dinge nicht ernst nehme und ansonsten mein Leben leben will, dann werde ich auch nicht befreit. Ja, das wäre so im Großen und Ganzen das, was ich zu dem Thema zu sagen hätte. Morgen, wie gesagt, geht es um das Thema Hingabe. Und wenn ich eine Predigt nur diesem Thema widmen, was Hingabe ist, was Hingabe bedeutet. Denn Hingabe ist das Mittel eigentlich, wo wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, wo der Heilige Geist immer mehr und mehr in unser Leben hineinkommt und uns erfüllt. Wenn so ein Geist zurückkommt und in uns den Heiligen Geist sieht und Jesus sieht und dass wir voll sind des Heiligen Geistes, der hat kein Bedürfnis mehr, irgendwo in uns einzudringen. Deshalb ist das Thema morgen das Thema Hingabe und es ist eigentlich das Thema schlechthin, wie bleibe ich frei, wenn ich befreit worden bin. So, da möchte ich jetzt Schluss machen.